Wir Menschen lieben es, Vergleiche zu machen. Zum Beispiel, Burger King ist besser als McDonald's. Vielleicht würden manche es andersrum sagen. Oder der erste Film dieser Filmreihe, er war viel besser als die anderen Teile danach. Oder Lionel Messi ist ein besserer Fußballer als Cristiano Ronaldo, oder? Und so weiter. Vergleiche, sie gehören zu unserem Leben. Wenn wir etwas probieren zum Essen, wenn wir etwas bewerten oder etwas empfehlen, dann vergleichen wir ganz oft die Dinge miteinander, um etwas darzubringen. Und der Prediger macht sowas Ähnliches heute in unserem Text. Er vergleicht zwei Dinge. Aber bei ihm geht es nicht um triviale Sachen wie um Essen oder einen Film, sondern er beschäftigt sich mit dem Leben hier auf der Erde. Salomo, er hat bereits viele Male im Buch Prediger gesagt, dass das Leben hier auf der Erde nichtig ist. Das bedeutet, es ist wie ein Hauch. Es vergeht, man kann es nicht kontrollieren wie ein Rauch und man kann es auch nicht wirklich greifen. Die große Frage, die sich dann stellt, ist, wie sollte man ein solches Leben führen? Was ist der bessere Weg bei den verschiedenen Lebenssituationen und Lebenslagen? Und unser heutiger Text, der greift eine Sache, Aspekt des Lebens aus und will ihn bewerten. Salomo erstellt das Alleinsein und das Gemeinsamsein gegenüber. Was ist besser in Anbetracht dessen, dass alles unter der Sonne nichtig ist? Ihr dürft gerne mit mir Prediger Kapitel 4 aufschlagen. Prediger Kapitel 4. Wir wollen uns heute die Verse 7 bis 12 gemeinsam anschauen. Prediger 4, Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Solange ihr aufschlagt, will ich uns nur ganz kurz daran erinnern, wo wir gerade im Buch Prediger sind. In der Predigt heute Morgen haben wir bereits von Paul gehört, wie die Souveränität Gottes beschrieben wird. Gott hat alles in seiner Hand. Er setzt die Zeit fest. Und ein Zwischenfazit von Salomo war es am Ende, was unsere Reaktion sein soll. Einmal, wir sollen freuen und genießen und andererseits ihn fürchten, Gott fürchten. Aber es gibt ein kleines Problem. Denn wenn wir dem Glauben schenken, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass das Leben ein Geschenk von Gott ist, wo er, könnte man sagen, die Tretrissteine reinwirft, dann gibt es Probleme, auf die wir treffen, wenn wir darüber nachdenken. Und die uns gewissermaßen daran hindern, daran zu glauben, dass Gott tatsächlich alles in seiner Hand hat. Und diese Probleme werden ab Kapitel 3, Vers 16 beschrieben. Das heißt, ein Vers weiter, wo wir werden diese, könnte man sagen, Schwierigkeiten beschrieben. Der Prediger fragt sich nämlich, wenn Gott doch alles bestimmt, warum gibt es so viel Unrecht? Er führt doch alles, warum gibt es so viel Unrecht? Und wie kann man sich denn dann freuen und genießen bei dem ganzen Unrecht? Und dann ein weiteres Thema, was er anspricht. Wenn man unterdrückt wird, wie kann man das dann annehmen und sich irgendwie dann drin freuen? Oder wenn aufgrund von Neid alles weggenommen wird von dir, was dann? Und in Prediger Kapitel 4, Vers 7 kommt er zu einem weiteren Thema. Zum Thema der Einsamkeit. Hindert die Einsamkeit einen nicht daran, sich zu freuen? Genau darüber spricht jetzt Salomo. Könnte man sagen, ein Hindernis daran, was uns an der Souveränität Gottes zweifeln lässt. Lasst uns gerne zu Beginn den Text lesen und ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit mit mir aufzustehen, wenn wir den Text zusammen lesen. Prediger Kapitel 4, Verse 7 bis 12. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder, und doch hat all seine Arbeit kein Ende, und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Dürft ihr euch setzen. Der Predigttitel für heute lautet: Gemeinsam ist besser als einsam. Gemeinsam ist besser als einsam. Denn genau diese Wahrheit empfiehlt uns der Prediger in dem Text. Er hat, könnte man sagen, das Alleinsein und das Gemeinsamsein auf eine Waage gestellt. Und er hat gesehen, eins davon überwiegt eindeutig. Nämlich das Zusammen- oder Gemeinsamsein. Und wir wollen uns den Text in zwei Punkten gemeinsam anschauen. Als erstes wollen wir uns die Verse 7 bis 8 anschauen, wo wir uns das Übel des Alleinseins anschauen. Das Übel des Alleinseins. Und dann in den Versen 9 bis 12 geht es um den Segen des Zusammenseins. Der Segen des Zusammenseins. Und so wollen wir mit dem ersten Punkt gemeinsam beginnen. Das Übel des Alleinseins. Ich lese nochmal Vers 7 mit uns. Da beginnt unser Text. Da heißt es: Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Beobachtet, Salomo richtet hier seinen Blick wieder auf die nächste Sache. Wir haben schon ganz oft im Prediger gelesen: Und ich wandte mich um, und ich wandte mich um. Also, er könnte man sagen, geht weiter und betrachtet die nächste Sache. Und es ist, als ob er so durch die Stadt läuft, verschiedene Menschen, verschiedene Situationen sieht und das jetzt niederschreibt und sie bewertet. Das Problem ist, die Bewertung fällt leider nicht anders aus als sonst. Und zwar, das Urteil ist wieder, und ich sah was? Nichtigkeit unter der Sonne. Alles vergänglich, alles wie ein Hauch, nichts Bleibendes. Und dann erklärt Salomo, was er denn genau gesehen hat. Was ist denn jetzt diese Nichtigkeit? Und warum ist es überhaupt nichtig? Vers 8 gibt uns diese Erklärung. Da heißt es: Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Beobachtet, Salomo sieht jetzt einen Mann, der ganz alleine ist. Ohne irgendjemanden bei ihm. Wörtlich übersetzt heißt der erste Teil hier: Da ist ein Einzelner und kein Zweiter bei ihm. Also er will wirklich darstellen, dieser Mensch ist vollkommen allein, so richtig allein. Die Schlachter macht es erst ganz allein, also wirklich so betonend. Und die zweite Sache, die nochmal betont, dass er wirklich allein ist, ist dann das Zweite: Hat weder Sohn noch Bruder. Bemerkt hier, erstens, der Bruder und der Sohn, das sind im Normalfall mit die engsten Beziehungen, die man zu jemandem hat. Und die auch normalerweise für ein Leben lang halten. Aber selbst diese Beziehungen, die gibt es bei dem Mann nicht. Er hat sie nicht. Nun, es geht hier bei diesem Mann nicht darum, dass er irgendwo in der Wüste lebt und 200 Kilometer umherum keine Leute um ihn leben, sondern vielmehr, dass dieser Mann ohne Beziehungen ist. Darum geht es. Nicht einfach, dass er alleine wohnt. Es waren bestimmt ganz viele Leute drumherum, wenn er irgendwo auf den Marktplatz ging, sich Sachen kaufte oder Arbeit tat. Aber er war trotzdem ganz alleine. Warum? Weil er keine Beziehungen hatte. Nicht einmal die Familie, was normalerweise der engste Kreis ist. Natürlich muss er Vater und Mutter gehabt haben, aber offensichtlich will Salomo selbst den Blick darauf lenken, dass er selbst dort entweder keine Tiefen oder vielleicht gar keine Beziehungen mehr zu ihnen hatte, wenn sie noch leben, die Eltern. Also erstens, ohne Bruder noch Sohn, Es zeigt, er hatte keine engen Beziehungen. Und eine zweite Sache, die uns das zeigt, die er uns deutlich machen will durch diese Bemerkung, ist, dass dieser Mann keinen Erben hatte. Der Mann hatte keinen Erben. Es gibt niemanden, der sein Reichtum oder alles, was er sich erarbeitet hat, irgendwie dann bekommen würde. Warum? Weil normalerweise vererbt man den Sohn in erster Linie das, was man hat, übrig hat, wenn man stirbt. Aber wenn man keinen Sohn hat, dann würde es der Bruder sein, der Nächste, der es bekommen würde. Aber er hat nicht mal einen Bruder, den er es irgendwie weitergeben könnte im nächsten Schritt. Und warum das mit dem Erben wichtig wird, werden wir gleich im Argument noch sehen. Wir sehen hier also in erster Linie einen vollkommen einsamen Mann. Die große Frage, die wir uns stellen, ist, okay, er ist sehr einsam, hat keine Beziehung. Warum? Warum hat er keine Beziehung? Warum ist er so einsam? Hat er einfach Pech gehabt, dass er keine Familie hat und es keine Freunde, keine tiefen Beziehungen? Nun, der Text verrät es uns. Der nächste Teil des Verses macht deutlich, warum. Da heißt es, und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Beobachtet, obwohl dieser Mann einsam ist, wo man eigentlich denken würde, man muss sich nicht um viel kümmern, wenn man allein ist. Er braucht nicht viel Geld, um für sich selbst zu verdienen, um über die Runden zu kommen. Er hat keine 10-köpfige Familie, die er versorgen muss. Er ist alleine. Aber doch nimmt seine Arbeit kein Ende. Er ist ständig am Arbeiten, dieser Mann. Und Salomo sagt auch, warum das so ist. Warum das so ist. Es ist nicht einfach, weil er alleine nicht, also so viel arbeiten muss, dass er nicht über die Runden kommt. Darum geht es nicht. Sondern, schaut man in den Vers, es heißt, weil er nie Reichtum genug sieht. Weil er nie Reichtum genug sieht. Der Grund, warum er ständig arbeitet und arbeitet und arbeitet, ist, weil er quasi verheiratet ist mit seiner Arbeit. Man könnte sagen, das ist die einzige Beziehung, die er hat zu seiner Arbeit. Weil sein Auge gierig ist, will er immer mehr und mehr. Und das ist auch der Grund, warum dieser Mann so einsam hier ist. Es geht hier nicht in erster Linie um einen Menschen, der eigentlich irgendwie sich feste Beziehungen wünscht, bauen will, aber irgendwie funktioniert das nicht. Sondern es geht hier um einen Mann, der sich selbst abkapselt für seine Arbeit, für seine Ziele. Und deswegen ist niemand bei ihm. Er hat quasi alle beiseite geschoben, um das selber durchzuziehen. Er ist jemand, der niemanden ausstehen kann, wenn jemand neben ihm ist. Er denkt, ich lebe mein Leben alleine, wie ich es will, ohne dass mich jemand nervt. Ich mache mein Ding, ich verdiene gutes Geld und dann wird alles schön. Seine Gedanken sind, Einsamkeit ist der Weg. Einsamkeit ist der Weg. Das große Problem bei dem Mann ist, er stellt sich eine wichtige Frage nicht. Und zwar die Frage, die Salomo hier schreibt. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Dieser Mann erhält sich von allen fern, er schuftet ohne Ende, ist nicht zufrieden, egal wie viel Reichtum er ansammelt, aber er vergisst weiterzudenken. Warum? Weil für wen müht er sich eigentlich so stark ab? Schließlich hat er ja nicht mal einen Erben. Kein Sohn, kein Bruder, den er es irgendwie weitergeben könnte, wo er sagen könnte, wenigstens für ein paar Generationen geht das vielleicht weiter. Er sammelt Reichtum, aber was bringt das? Sobald er stirbt, ist alles weg. Und dann heißt es, er enthält das Beste seiner Seele vor. Das bedeutet, er ist so sparsam, könnte man sagen, dass er das Geld schön zusammenhäuft, viel hat, statt zu genießen. Aber was bringt das, wenn er alles hat und sagt, wie er weg ist? Genau deshalb kommt Salomo zu diesem Schluss, wie er eingeleitet hat. Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Das, was dieser Mann macht, ist einfach wie ein Rauch. Es vergeht und bleibt nichts mehr übrig. Und zusätzlich ist es nicht nur nichtig, ein Hauch, sondern es ist noch eine üble Mühe, sagt er. Und eine üble Mühe. Das Wort übel hier, das bedeutet so viel wie böse. Böse. Die Bewertung von Salomo ist eigentlich ganz eindeutig. Das, was der Mensch hier macht, ist schlecht. Es ist böse, es ist schlecht. Es bringt nur Übles. Und genau das ist es, was Salomo uns hier in diesem ersten Teil lehren will. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, alleine für sich leben ist eine üble Mühe. Alleine für sich leben ist eine üble Mühe. Wisst ihr, man muss nicht zwingend keinen Bruder oder Sohn haben, damit man alleine ist. Damit man sich selbst abkapselt und für sich lebt. Wisst ihr, die Städte sind überfüllt mit so vielen Menschen. Und doch sind die Einsamkeitszahlen höher denn je. Bereits die Römer, sie pflegten zu sagen, sie hatten so ein Sprichwort und haben gesagt, große Stadt, große Einsamkeit. Obwohl man eigentlich denken würde, es ist doch das Gegenteil. Es sind doch so viele Leute. Das Problem ist, da waren keine Beziehungen unter denen. Große Stadt, große Einsamkeit. Das Problem ist, die Leute leben sich für sich, keine festen Beziehungen. Das ist wirklich ein übles Leid. Warum? Nun, weil der Mensch so geschaffen wurde, dass er mit anderen Menschen Beziehungen pflegen muss und soll. Dass er gemeinsam arbeitet, das Leben miteinander teilt. Deswegen hat Gott in 1. Mose Kapitel 2 gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, schon vor dem Sündenfall. Das war der Weg Gottes. Aber wenn man es gegenteilig versucht, alleine, nicht den Weg Gottes, sagt Salomo, das ist ein Übles. Das ist etwas Übles. Und das ist der knackende Punkt hier. Man ist nicht einfach einsam, wenn keine Leute drumherum ist, sondern wenn man für sich selbst lebt. Und leider ist dieses Denken in unserer Gesellschaft sehr stark eingraviert. Unsere Gesellschaft, sie verkündigt uns, lebe dein eigenes Leben. Zieh dein eigenes Ding durch, selbst wenn alle anderen da sind, schieb sie beiseite, zieh dein Ding durch. Tu, was du willst. Der Fokus liegt darauf, auf dich, auf dich, auf dich. Abkapseln, abkapseln, abkapseln. Und es entsteht eine Gesellschaft, die vereinsamt. Das Maximale, was die Leute darstellen, ist, dass sie ein Hilfsmittel für dich sind. Sobald das erreicht ist, können sie auch wieder weiter fernkommen. Aber Salomo, er warnt uns vor dem Weg des Alleinseins. Er warnt uns davor, unser Leben für uns selbst zu leben. Weil dann wirst du so enden wie dieser Mann hier. Alles erreicht, vielleicht superreich, berühmt, sonst was. Und was dann? Und was dann? Für sich selbst leben hört sich am Anfang gar nicht mal so schlecht an. Aber wisst ihr, ihr könnt euch Einsamkeit wie ein kleines Loch in einem Boot vorstellen. Wie ein kleines Loch im Boot. Zuerst denkst du, sehr gut, die Segel laufen, das Glück meines Lebens erwarte ich mich, ich komme ans Ziel an. Aber desto länger du auf der Reise bist und niemand neben dir bist, desto mehr Wasser kommt rein. Wasser. Und das Boot fängt an zu sinken. Und auf einmal stehst du da und das Boot ist halb gesunken und du fragst dich, wie bin ich hierher gekommen? Wie geht das? Alles war doch so gut. Ich habe doch alles im Plan gehabt, wie ich dort bin. Warum bin ich nicht glücklich, obwohl ich alles habe? Warum ist alles übel um mich herum? Genau das will uns Salomo lernen. Für sich selbst zu leben, ist ein großes Übel. Das ist kein guter Weg. Und das ist auch die Anwendung für uns. Die Anwendung ist, versuche das Leben nicht im Alleingang zu meistern. Versuche das Leben nicht im Alleingang zu meistern. Uns wird von Hollywood immer wieder eingetrichtert. Der starke Mann, der niemanden braucht, der Superheld, der alleine ist, einsam, aber immer noch alles schafft. Und das graviert sich so in unser Denken ein, als ob wir Christen so sein sollen. Ich bin der, und dann denken wir, Apostel Paulus, ja, der war bestimmt auch alleine, und dann interpretieren wir schon unsere Sachen rein, und dann, ja, ich werde so ein Kämpfer, ich werde da vorne streiten, und wenn alle hinter mir sind, ist mir vollkommen egal. Das ist ein falsches Denken. Das ist übel. Wisst ihr, der erste Schritt zum Verfall in die Einsamkeit ist zu denken, ich schaffe es alleine. Ich schaffe es alleine. Man kann in die Gemeinde gehen und sich dennoch ziemlich einsam fühlen. Ziemlich einsam fühlen. Und der Grund liegt meistens nicht daran, weil niemand mit uns reden will oder dass es niemanden dort gibt. sondern weil wir die Hilfe nicht wollen oder mit niemandem Kontakt selber haben wollen. Wir wissen rein theoretisch, der Christ ist kein Einzelkämpfer. Haben wir bestimmt oft gehört. Aber trotzdem leben wir oft so, als ob es so wäre. Deshalb brauchen wir diese Weisheit von Salomo hier so dringend. Wir müssen uns bewusst machen, für sich selbst zu leben, es bringt nichts. Auf dich zu setzen und die anderen beiseite zu schieben, es ist übel. Und deshalb will ich dich fragen, lebst du im Alleingang? Denkst du, alles lastet auf deinen Schultern? Redest du dir immer wieder selbst ein, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das schon? Versuchst du ganz allein gegen Sünde zu kämpfen und sagst, ach, ich muss allein damit klarkommen? Wenn ja, sagt Salomo dir, gib es auf. Das ist eine üble Mühe. Lass die Einsamkeit, das Boot, auf dem du sitzt, könnte man sagen, nicht einfach sinken. Gib es auf, allein zu kämpfen. Das ist nicht das, was Gott geplant hat. Er schuf uns für Gemeinsamkeit. Wisst ihr, Einsamkeit macht das Leben noch bitterer, als es sowieso schon ist. In vielen Sachen. Und wenn wir es versuchen, im Alleingang zu meistern, dann füllen wir einfach nur mehr Bitterkeit in unser Leben plus die Situationen, die sowieso noch kommen. Salomo hat also das Alleinsein auf die Waage gestellt und er hat gesehen, das wiegt ziemlich wenig, nichts wert. Aber hier ist Salomo mit seiner Betrachtung nicht zu Ende. Denn jetzt schaut er auf das Leben, wenn man gemeinsam kämpft. Zusammen. Das ist der zweite Punkt. Der Segen des Zusammenseins. Der Segen des Zusammenseins. In Vers 9 geht die Betrachtung weiter. Da heißt es, es ist besser, dass man zu zweit als allein ist. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Der Prediger beginnt damit zu sagen, dass es etwas Besseres gibt als allein. Und zwar zu zweit sein. Zu zweit sein. Und wichtig hier zu verstehen ist, es geht nicht darum, dass durch zu zweit, also zwischenmenschliche Beziehung, eine zwischenmenschliche Beziehung zu haben mit jemandem, die Nichtigkeit des Lebens wegnimmt. Darum geht es hier nicht, dass er sagen will, oh, wenn du zu zweit bist, dann ist auch einmal die Nichtigkeit des Lebens weg. Nun, egal ob du allein oder zu zweit bist, es ändert sich nichts an der Kürze des Lebens. Worum es Salomo hier vielmehr geht, ist, innerhalb dieses kurzen Lebens, was ist besser? Und er sagt eindeutig eins, und zwar gemeinsam sein. Gemeinsam ist besser als einsam. Und wichtig auch hier, noch eine zweite Sache, hier heißt es ist besser, dass man zu zweit ist als allein. Und hier geht es trotz dessen, wo man sagt, zwei Leute, es muss doch Ehe sein, nicht direkt um Ehe. Ehe ist ein Aspekt davon, ja, ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht das Einzige, was er meint mit zu zweit sein. Mit zu zweit meint er generell eine Beziehung, die man zu jemandem hat. Und Ehe ist natürlich eine tiefe Beziehung, aber es ist quasi nur ein Aspekt. Freundschaften, Gemeinde gehören auch dazu in dem Sinne. Und damit wir verstehen jetzt, warum ist denn gemeinsam besser als einsam, gibt uns Salomo jetzt vier Argumente. Das erste Argument ist, warum ist es besser? Weil es einen guten Lohn für ihre Mühe gibt. Weil es einen guten Lohn für ihre Mühe gibt. Er sagt hier, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Nun, was bedeutet das? Ganz einfach, dass man zu zweit mehr schafft als alleine. Dass man zu zweit mehr schafft als alleine. Man hat einen guten Lohn, also mehr erreicht. Ein eigentlich ziemlich einfaches und klares Argument. Wenn man zu zweit arbeitet, schafft man mehr Arbeit zu erledigen als alleine. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr zieht vollkommen alleine um. Ohne Hilfe von jemandem, mietet euch ein Miles-Auto, keine Ahnung, einen Sprinter oder von der Gemeinde und holt da die Sachen ab, Ikea, fahrt dorthin und da steht eine dicke Waschmaschine drin. Und die müsst ihr jetzt irgendwie hochbekommen. Hoffentlich habt ihr einen Aufzug, aber ich glaube, ihr habt keinen Aufzug. Das alleine hochzubekommen, das wird vielleicht irgendwie klappen, aber es wird sehr, sehr lange dauern. Zu zweit ist es gleich viel einfacher. Also, ganz praktische Sache. Greift zu zweit an, es geht viel schneller und einfacher. Oder gerade haben wir viel in Wulin gearbeitet heute. Wer hat bemerkt, dass zu zweit einige Dinge viel, viel leichter gehen? Bei uns beim Holzhacken, da gab es dieses Gerät, was das Holz spaltet. Und alleine ist es echt Zeitverschwenderisch, das zu bedienen. Du musst das Holzstück hinlegen. Das Problem ist, du musst einen Knopf drücken und so runter machen. Dann musst du es loslassen, hin und her. Und dann fällt es um, dann musst du es wieder hoch machen. Es dauert so. Wenn du zu zweit bist, einer hält das Holz fest, zack, mal rüber und der andere drückt sofort. Es geht viel, viel schneller. Es gibt einen besseren Lohn, wenn man ganz einfach arbeitet. Es geht wahrscheinlich sogar doppelt so schnell. Also, wie gesagt, du hast zwei Leute, aber es geht sogar noch schneller, als wenn zwei einzeln arbeiten würden. Man schafft zu zweit mehr als alleine. Aber, wichtig, beobachtet hier trotzdem eine wichtige Sache. Hier heißt es, die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Für ihre Mühe. Ja, zu zweit schafft man mehr. Das bedeutet aber nicht, dass man keine Mühe mehr hat oder Mühe braucht. Es ändert nichts an der Mühe des Lebens. Die ist immer noch da. Es gibt einen guten Lohn, aber die Mühe ist trotzdem da. Sie geht nicht weg, ob man allein oder zu zweit ist, aber es lohnt sich mehr. Das ist das erste Argument, sagt er. Man hat guten Lohn bei der Mühe. Zweitens, das zweite Argument, weil man gegenseitige Hilfe hat. Weil man gegenseitige Hilfe hat. Vers 10. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Hier geht es praktisch darum, dass man sich zu zweit gegenseitig helfen kann. Und Salomo hat hier das Bild eines Reisenden im Nahen Osten vor Augen. Eines Reisenden im Nahen Osten. Israel ist sehr bergig und hügelig. Und früher gab es keine angenehmen Wanderwege, die gebaut wurden, wo man entlang gehen könnte. Hier, die Jungs waren in den Alpen. Da gab es keine krassen, guten Wanderwege. Die Wege waren steinig und man konnte auch sehr schnell ausrutschen und fallen. Das konnte umfallen, das. Und wenn das passierte, wer hilft dir hoch? Wenn du dich verletzt. Und Salomo nimmt das Bild und sagt, wenn du zu zweit gehst, dann fällst du hin, aber der andere kann dich versorgen, kann dir irgendwie hochhelfen, kann dich verarzten, sonst was. Aber wenn du alleine irgendwo hinfällst und vor allen Dingen, wenn du zu zweit brichst ein Bein, was dann? Kommst nicht wirklich weiter. Keiner kann dir helfen. Aber, wichtig, hier im Text geht es nicht darum, dass es nur physische Hilfe durch einen Zweiten gibt. Physische Hilfe. Es geht mehr als um das. Weil sonst könnte man sagen, ja okay, früher ja, aber heutzutage, ich kann auch alleine wandern gehen auf den Berg. Falls was, rufe ich die 112 an, die holt mich irgendwie mit Hubschrauber ab, ist doch alles gut. Aber wisst ihr, das ist nicht das Einzige, was man zu zweit hat. Welche gegenseitige Hilfe. Es geht nicht nur um physische Hilfe, sondern auch, wenn du geistlich hinfällst, kann dir ein Bruder oder eine Schwester dir hochhelfen. Dich aufrichten im Geist der Sanftmut, wie es Galater 6, Kapitel 6, Vers 1 sagt. Oder wenn du auch emotional am Ende bist, dann kann dich ein Freund, deine Familie wieder aufrichten. Es kann dir eine helfende Hand sein und dir helfen, wieder hochzukommen. Deine Wunden, emotionalen Wunden zu versorgen. Das heißt, nicht einfach nur physisch, sondern auch geistlich und emotional gibt es gegenseitige Unterstützung. Und alleine geht das nicht. Das ist das Argument von Salomo. Man hat gegenseitige Hilfe, deswegen ist es besser. Das dritte Argument von Salomo. Man hat gegenseitige Wärme. Man hat gegenseitige Wärme. Vers 11. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Salomo hat immer noch den Reisenden vor Augen. Wir sind also immer noch beim Reisenden auf dem Berg. Und früher ist man normalerweise entweder zu Fuß gereist oder mit ein paar Tieren, die ein paar Gepäck oder so hatten. Und da es oft keine Städte oder Dörfer gab, also war nicht einfach so irgendwie gucken, so kurz reinfahren irgendwo, ich fahre noch eine Stunde auf der Autobahn, da gibt es eine Raststätte, mussten sie einfach irgendwo übernachten draußen. Vor allen Dingen, wenn der Weg jetzt lange war. Und die Nächte waren ziemlich kalt dort. Außerdem gab es keine minus 10 Grad Schlafsäcke von Decathlon, die so richtig gut warm halten, die zieht so an und dann ist es schön. Sondern man musste sich damit wärmen, was man hatte eben. Stoff oder sonst was man mitgenommen hat. Und in einer solchen Situation, sagt Salomo, ist es besser, zu zweit zu sein als alleine. Nun, warum? Weil Jemand konnte entweder beim Schlafen neben dir liegen oder beim Sitzen konnte man unter einer Decke sein und es wurde schneller warm, wenn man zu zweit ist. Also ganz praktisch. Der Körper bei uns gibt ja Wärme ab. Ob ihr es wahrscheinlich bemerkt habt, wenn ihr Sport gemacht habt oder so, dann Wärme abgibt. Und wenn ein Zweiter neben euch ist und auch Wärme abgibt, dann gebt ihr euch gegenseitig Wärme ab und werdet schneller warm dadurch. Also ganz physikalische Dinge, eigentlich ganz einfach. Und genau das sagt Salomo hier. Aber wisst ihr, es geht hier auch immer noch nicht ausschließlich um physische Wärme. Sonst könnt ihr sagen, ja, wir haben heute gutes Equipment, heute brauchen wir nicht einen zweiten. Aber auch wieder hier geht es nicht einfach um physische Wärme, die jemand dir geben kann, wenn er neben dir liegt und Körperwärme gibt. Sondern es gibt auch eine Atmosphäre der Wärme. Ein zweiter Mensch gibt dir eine Gemeinschaft wärmt die Atmosphäre, könnte man sagen. Wärmt die Atmosphäre drumherum. Wenn man mit jemandem am Lagerfeuer sitzen kann und ein gutes Gespräch genießen kann. Vielleicht ein bisschen lachen kann. Es wärmt die Stimmung, könnte man sagen, auf. Man kann zusammen lachen, reden, denken. Außerdem, zusätzlich zu dem, dass man sich die Stimmung wärmen kann, kann man sich auch geistlich einander wärmen. Geistlich wärmen. Wisst ihr, im Alleingang können wir so schnell das Ziel aus den Augen verlieren. Wir werden vielleicht kalt in unserer Liebe zu Christus. Und ein Zweiter neben uns, er hilft uns, dieser erkalteten Liebe wieder Wärme zu geben. Zu zeigen, ey, wir müssen zusammen warm bleiben. Man könnte sagen, gegenseitig werfen wir Feuerholz bei uns rein, dass wir in der Liebe und im Gehorsam bleiben und wachsen. Und so wird man sich auch, könnte man sagen, geistlich gegenseitig. Und das ist das, was Salomo hier zeigen will. Gegenseitige Wärme hat man gemeinsam. Und das vierte Argument, was Salomo gibt, sehen wir in Vers 12. Gegenseitiger Schutz. Da heißt es, und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Der Vorteil von zwei statt einen ist außerdem physischer und gegenseitiger Schutz. Salomo hat immer noch den Reisenden vor Augen. Also immer noch der auf den Berg geht, gerade die Nacht vielleicht durchgeschafft hat und jetzt weitergeht. Und ihr müsst wissen, damals war es ziemlich gefährlich zu reisen. Heutzutage ist man auf der Autobahn, nachts gar kein Problem, man fährt durch und ist irgendwo angekommen. Damals war das Reisen nicht so ungefährlich, weil man musste aufpassen, dass nicht ein Dieb, entweder eine Nacht oder sonst was, dich überfällt, wo extra Leute da standen, um dich zu berauben, Leute suchten. Und was waren die besten Ziele? Die Leute, die alleine reisen. Das ist am einfachsten, die zu überwältigen. Wenn eine dicke Gruppe reist, dann ist es schwer. Und das ist auch der Grund, warum früher normalerweise die Leute meistens in Gruppen gereist sind, in größeren. Vor allen Dingen, wenn es jetzt eine lange Strecke war, wo man übernachtet hat irgendwo. Und man ist auch nicht nachts gereist und solche Sachen. Also Salomo ganz praktisch in sein Denken, in ihrer Kultur. Und alleine war man praktisch einfach schutzlos ausgeliefert, denen, die dich angreifen und dich berauben wollen. Erstens, man kann ja nicht mal die ganze Nacht wach bleiben. Wenn man es versucht, man wird müde und schläft ein. Zu zweit kann man sich abwechseln, das wäre schon ein Vorteil. Aber selbst wenn man angegriffen wird, ist man zu zweit viel besser im Schutz als alleine. Alleine hast du viel, viel weniger Chancen, als wenn du zu zweit bist. Das ist das, was Salomo ganz praktisch sagen will. Aber auch hier geht es nicht nur darum, dass es physischen Schutz gibt. Das ist jetzt ganz praktisch in ihrer Kultur, aber heutzutage könnte man sagen, wir haben eine Polizei, wir haben ja diese Reise nicht mehr. Nun, das ist nicht das Einzige. Es gibt auch gegenseitigen Schutz zum Beispiel vor Versuchung. Gegenseitiger Schutz, den man hat gemeinsam vor Versuchung. Ich meine, wie viel einfacher ist es, wenn man zu zweit in einem Raum sitzt, als alleine Sünde zu widerstehen. Kennt ihr das? Versuchung sind, könnte man sagen, hast einen größeren Schutz, wenn du schon zu zweit da bist. Wenn andere im Raum bist. Gewisse Hemmschwellen, die sind einfach höher, direkt. Einfach nur, wenn jemand neben dir sitzt. Alleine die Anwesenheit eines anderen hilft schon. Wie viel mehr dann, wenn er dich ermahnt, wenn er dich warnt, wenn er mit dir wacht, um Sünde nicht reinzulassen. Wisst ihr, im Buch Die Pilgerreise von John Bunyan wird diese Wahrheit sehr deutlich. Ein Beispiel, als Christian, das ist der Protagonist, könnte man sagen, uns Hoffnung bei einem Mann namens Demas vorbeikam, bot dieser Mann ihm an, in eine Silbermine zu gehen und dort viel Geld zu verdienen, so viel sie wollen, kostenlos. Und für Hoffnung, den einen Freund, hörte sich das erstmal sehr gut an. Er war so, das ist eine kostenlose Silbermine, warum dann hier nicht reingehen? Aber zum Glück warnte ihn Christian, dort nicht hinzugehen. Denn dort sind schon viele Pilger umgekommen. Dadurch, dass Hoffnung und Christian zu zweit waren, konnten sie sich gegenseitig vor Sünde beschützen. Ganz praktisch. Und besser widerstehen. Nun, auch wenn das nicht heißt, wenn du zu zweit bist, sündigst du nicht mehr. Das ist leider nicht so. Sünde kommt immer noch vor und auch in der Pilgerreise sind sie zu zweit dann später den Weg abgekommen. Aber vor gewissen Sünden hat das bewahrt. Es gibt einen Effekt der Bewahrung. Sie blieben bewahren und haben sich gegenseitig geschützt. Das ist also der vierte Grund von Salomo. Und dann zieht er, könnte man sagen, mit einem letzten so poetischen Satz das abschließende Fazit für die ganze Textstelle. Er sagt, und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Das ist so das Ende. Eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Hier gibt Salomo uns ein letztes Bild, um diese Wahrheit in uns reinzunageln. Gemeinsam ist besser als einsam. Es ist wie eine kleine Zusammenfassung. Und beobachtet hier zuerst. Es heißt hier im Vers, eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Wenn ihr bemerkt habt, die Verse davor ging es die ganze Zeit um zwei Personen. Um zwei Personen. Aber auf einmal im Fazit geht es eine dreifache Schnur. Also er meint damit drei Personen. Warum jetzt eine dreifache Schnur? Nun, ganz einfach, das ist hebräische Poesie. Zuerst war dort wie viele Leute, ganz am Anfang in Vers 8? Einer. Und danach waren wie viele? Und jetzt kommen wir zu drei. Also eins, zwei, drei. Alleine, das war schlecht. Dann zwei, das ist besser. Und jetzt noch mehr Leute, eine dreifache Schnur könnte man sagen, ist noch besser. Der Punkt von der dreifachen Schnur hier ist zu zeigen, wie gut Gemeinschaft ist. Wie gut Gemeinschaft ist. Das ist der Punkt, den er reinnageln will. Gemeinsam ist besser als einsam. Es gibt manche Ausleger, die mit dreifacher Schnur verstehen, zwei Leute, eine Beziehung, eine Freundschaft und Gott dazwischen. Und wenn das da ist, dann hält es wirklich lange. Also eine dreifache Schnur hält noch besser. Aber von dem Gedankenfluss hier im Prediger finde ich das eigentlich nicht, also schwer zu begründen, dass das so ist. Weil im Fluss kommt das nicht vor in dem Sinne. Und das macht viel mehr Sinn, dass es eine Poesie ist auf den abschließenden Fazit, als der dritte, der jetzt Gott hier im Spiel ist. Ich denke, was Salomo hier viel mehr aufzeigen will, ist, wie gut das Geschenk Gottes der Gemeinschaft für uns Menschen ist. Wie gut das Geschenk Gottes für uns der Gemeinschaft ist. Gott hat den Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen, das haben wir schon gesehen. Und nichts hat sich daran geändert, könnte man sagen. Salomo will hier nicht sagen, das ist auch wichtig, Salomo will hier nicht sagen, mit Gemeinschaft ist alles gut und du brauchst Gott nicht mehr. Darum geht es hier nicht. Nein. Vielmehr will er zeigen, schau mal, Gottes Weg ist der gute und richtige. Er hat festgelegt, gemeinsam ist besser als einsam. Das ist nicht etwas, was Salomo festgelegt hat. Das ist etwas, was er beobachtet hat. Er wandte sich um und sah es. Eine feste Regel. Und die hat Gott hineingesägt. Und er sagt, freue dich und preise Gott für dieses Geschenk. Das könnte man sagen, ist Salomos Herzschlag hier. Und das ist auch die große Lehre hier. Gemeinsam ist besser als einsam. Das Leben im Alleingang zu meistern ist übel. Aber das Leben Hand in Hand mit jemandem anderen zu leben, ist zwar auch Mühe, aber es gibt einen guten Lohn. In der Welt, wo alles nichtig ist, ist gemeinsam besser als einsam. Anstatt dagegen anzukämpfen und zu denken, ich laufe einfach mein Christsein alleine, mein Leben alleine, sollten wir mit anderen Pilgern mitlaufen. Zusammen können wir uns gegenseitig helfen, bei Verletzungen an Körper, aber auch an Seele und Geist. Und auch wenn wir in Sünde fallen, kann uns einander hochhelfen. Zusammen können wir uns gegenseitig wärmen, in der Liebe Christi prägen und anspornen. Die Atmosphäre wärmen, wenn wir in schwierigen Zeiten sind. Zusammen können wir uns gegenseitig beschützen, uns warnen vor Sünde, aufeinander aufpassen. Und wir brauchen das unbedingt. Das ist der Plan, den Salomo hier hochhält. Gott sagt, gemeinsam ist besser als einsam. Und das Wichtigste ist, natürlich wird Gott hier nicht in gewissem Maße ausgeschlossen. Es geht hier nicht darum, du hast einen Menschen und dann brauchst du Gott nicht mehr, dann ist alles gut. Nein, darum geht es nicht. Im Gegenteil, ihr sollt zusammen sehen und preisen, dass Gott dieses Geschenk der Gemeinsamkeit gemacht hat. Dass du verstehst, Gott ist der Geber und das ist nur eine Gabe. Das könnte man sagen, setzt er hier voraus. Aber wenn du diese Voraussetzung überspringst, auch mit anderen allein, mit zwischenmenschlichen Beziehungen wird alles besser, dann wirst du leider auch nur enttäuscht. Der Blick von Salomo ist, gemeinsam ist ein Geschenk Gottes. Und da setzt er die Beziehung voraus, dass man Gott als Schöpfer kennt. Nun, was können wir praktisch lernen? Ich will 2 kurze Anwendungen mitgeben. Erstens, sei dankbar für Gemeinschaft. Sei dankbar für Gemeinschaft. Nun, Salomo will uns zeigen, gemeinsam ist besser als einsam. Warum? Weil Gott es so gemacht hat. Er hat es in den Menschen hineingelegt und er verdient den Dank dafür. Den Dank dafür. Und es geht hier nicht nur um Ehe, habe ich schon vorhin gesagt. Es geht auch um eine gute Freundschaft, um ein freudiges und festes Familienband, um einen guten Kollegen, der einander hilft. Leider nehmen wir Beziehungen sehr oft einfach hin, dass es selbstverständlich ist, anstatt demjenigen dafür zu danken, der das gemacht hat und uns das gibt. Wir genießen gerne einen witzigen Abend am Lagerfeuer, ein erbauliches Gespräch in der Scheune, einen mitfühlenden Trost am See oder auch eine sorgende Warnung. Aber danken wir auch Gott dafür, dass die Person neben mir eine Beziehung mit mir hat, dass sie gemeinsam mit mir den Weg läuft, dass sie sich um mich kümmert. Das ist Gottes Geschenk an uns, dass jemand neben uns ist. Und mögen wir Gott, den Geber dessen, nicht vergessen und ihn für diese große Gabe danken des Gemeinsamseins. Und die 2. Anwendung, die ich mitgeben möchte, ist, teile dein Leben mit anderen. Teile dein Leben mit anderen. Diese Anwendung, könnte man sagen, ist genau das Gegenteil von der Anwendung aus dem 1. Punkt. Statt für sich selbst zu leben, teile dein Leben mit anderen. Und ja, ich würde sagen, es wird viel Kraft und Mühe fordern. Aber Salomo ist sich dessen bewusst. Nicht umsonst sagt er, sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Aber es lohnt sich. Und damit wir das Geschenk der Beziehung besser genießen können, müssen wir tiefe Beziehungen haben. Die Tiefe unserer Beziehungen lässt uns das Geschenk, könnte man sagen, noch mehr genießen. Desto oberflächlicher sie sind, desto weniger bekommen wir von denen mit, was Salomo uns eigentlich sagt, es ist so gut zu haben. Das letzte Bild von Salomo ist verdeutlicht, finde ich so cool, dass es tiefe Beziehungen sein müssen. Warum? Nun, er sagt, eine dreifache Schnur, sie reißt nicht so bald. Aber wisst ihr, wann sie nicht so bald reißt? Wenn sie ineinander gewoben ist. 3 einfache Schnüre nebeneinander sind zwar ein bisschen stärker als eine Schnur, aber die reißen auch ziemlich leicht. Erst wenn sie ineinander gewoben sind, wie ein Seil, deswegen webt man ja auch Seile ineinander, sind sie viel, viel stärker. Und erst wenn, wie könnte man sagen, miteinander verbunden, tief verwoben sind, dann ist es fest und wir können diese Geschenke, die Gabe noch viel mehr genießen. So ist das mit den Beziehungen. Dann sehen wir den Segen und die Ermutigung noch viel mehr darin. Deshalb will ich dich ermutigen, investiere in Beziehungen, die du hast. Nimm dir 1 oder 2 Beziehungen besonders vor, zu intensivieren. Vielleicht hast du es ja sogar in letzter Zeit vernachlässigt und bist irgendwie zurückgegangen. Im Camp gibt es gute Möglichkeiten, man hat viel Zeit, die man zu zweit verbringen kann. Du kannst dir einen Rechenschaftspartner suchen, wenn du keinen hast. Mit ihnen genau das ausleben, der dich das Evangelium fragt, der gemeinsam mit dir kämpft. Tag für Tag, die einfachsten Dinge, hast du heute Bibel gelesen? Wir hatten damals mit Daniel uns immer geschrieben, Bibel, Fragezeichen. Das war einfach jeden Tag eine Nachricht, Bibel, Fragezeichen. Ging einfach zu fragen, gemeinsam zu kämpfen. Vielleicht hast du deine Ehe links liegen lassen und bist jetzt unzufrieden und siehst überhaupt nichts von den Segen, den Salomo beschreibt, und denkst, ja, der hat noch nicht lang genug in der Ehe gereist. Aber weißt du, Salomo hat mehr Frauen gehabt als du. Und er sagt trotzdem, gemeinsam ist besser als einsam. Deswegen teile dein Leben mit anderen. Und ein anderer Aspekt ist, wenn du keine Gemeinde besuchst, unglaublich wichtig. Eine Gemeinde ist das, wo man gemeinsam Gott anbetet und, könnte man sagen, zusammen zur Himmelsstadt geht. Als lokale Gemeinde fördert man sich im Kampf, geht die Schritte zusammen, wehrt Sünde ab und hilft einander auf, wo man fällt. Geh mit anderen zusammen den Weg des Glaubens. Schreite voran mit einem freudigen Lächeln in die Richtung Himmelsstadt. Und wisst ihr, die süßeste Gemeinschaft, die wir haben können, ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die süßeste Gemeinschaft. Wenn die nicht da ist, dann ist alles andere nur eine Kostprobe, die eigentlich nicht wirklich etwas gibt von dem, was wirklich darin steckt. Mit Gott gibt es den Honigseim der Beziehungen. Wir haben heute also gesehen, gemeinsam ist besser als einsam. Das ist Gottes Plan von Anfang an. Wir brauchen einander. Und Gott hat so viel Schönes in Beziehungen gepackt. Alles auf eigene Faust zu erledigen, das wird dich berauben. Berauben und übel zurücklassen, wie Salomo sagt. Stattdessen, sagt er, sollen wir den Weg zusammen mit anderen leben und dabei unseren Schöpfer preisen, dass er uns das gegeben hat. Es kostet Mühe, aber es lohnt sich. Gemeinsam ist besser als einsam. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Herr, vielen Dank, dass du uns Beziehungen gegeben hast, dass wir gemeinsam in einem Raum sein können, gemeinsam reden können. Das ist ein Geschenk von dir, Herr, das trotz des Sündenfalls nicht von dir genommen wurde. Es gibt solche Freude, solchen Segen, aber es gibt nur großen und den größten Segen und wirkliche Freude, wenn wir verstehen, dass es ein Geschenk von dir ist. Danke für alle Freunde, für meine Frau, für meine Familie, die ich haben kann, die in mein Leben sprechen durften viel und immer noch dürfen. Danke, dass wir uns gemeinsam ermutigen können, als Gemeinde voranschreiten können. Herr, und am meisten möchte ich dir danken, dass ich eine Beziehung zu dir haben darf. Dass die Gemeinschaft, die ich mit dir haben kann, Herr, alles andere um Weiten übertrifft. Und dass die Höhen und die Kostbarkeiten dem nicht gleichkommen. Herr, ich bitte dafür, dass wir sowohl die zwischenmenschlichen Beziehungen noch mehr genießen, noch mehr dran uns freuen und dir dafür danken, wenn wir die Tiefe und den Segen spüren, wenn wir in die Beziehung investieren. Und gleichzeitig, wenn wir in die Beziehung mit dir investieren, unseren Geber preisen und sehen, zusammen auf die Himmelsstadt laufen, Hand in Hand und ankommen. Wir freuen uns, dass im Himmel viele sein dürfen, wo wir zusammen Gott preisen dürfen, Gedanken teilen dürfen und uns gemeinsam immer wieder an dein Kreuz und deine große Tat erinnern können. Dir sei Lob und Ehre für das Geschenk der Gemeinsamkeit. Amen.